meine, ich bin ein Österreicher, komme, aber lebe aber schon seit 16 Jahren in der Schweiz. Meine Frau ist Schweizerin, jetzt haben wir es doppelt gut. Ja. Meine Stimme ist nicht laut, wie ihr gemerkt habt, jetzt ist es hoffentlich besser. Was soll ich erzählen? Ich komme aus einer recht erwecklichen Arbeit in Österreich. Das war vor wie vielen Jahren? Vor über 30 Jahren hat der Herr ein Werk begonnen. Es ist schon fast 40 Jahre, in Österreich durch einen Schweizer Missionar. In Österreich sind 95% Katholiken und ich war natürlich auch ein Katholik. Und dort, ich habe ein bisschen was erfahren über die Bibel, das war schon so. Wir haben also auch Religionsunterricht gehabt im Katholizismus, aber wir haben recht wenig erfahren eigentlich. Und vor allem, wir haben auch viele falsche Dinge erfahren im Katholizismus. Jedenfalls hat der Herr ein Werk begonnen dort in Österreich. Heute sind im Salzburger Land, dort wo wir gewohnt haben, etwa 25 Gemeinden entstanden, allerdings Gemeinden kleinerer Art, nicht so groß, wie ihr sie vielleicht, wie es bei euch vielleicht bekannt ist. Das sind so zwischen 20 Leute und 150 so etwa. Ja, das sind, aber 150 Leute sind schon eine große Gemeinde. Und ich bin dort zum Glauben gekommen. Vielleicht soll ich das kurz berichten. Ich war in einer Internatsschule. Ich war damals 16, 17 Jahre alt. Ich habe mich schon ein bisschen interessiert für alles Mögliche. Natürlich auch für Gott, aber auch für die Parapsychologie und für Yoga und für alles Mögliche, was ein junger Mensch sich halt interessieren könnte. Und in dem Internat war ein Freund mit mir, der hieß Klaus. Und er hat mich mal eingeladen, ich soll zu einem Schülerbibelkreis mitkommen. Einige Schüler wollen gemeinsam anfangen, die Bibel zu lesen. Ich war damals in der 6. oder 7. Klasse, 7. Klasse, glaube ich. Also das heißt die 12. ist das bei euch, oder? Oder die, nein, 7. Nein, die 11. Die 11. Klasse. Und die anderen waren in der 12. Klasse und das waren so eben einige, vielleicht 5, 6 Leute, und wir kamen dahin, also die waren in ihrem Zimmer zusammengesetzt, sie wollen jetzt einen Bibelkreis beginnen. Einer von denen war protestantisch und die anderen waren alle katholisch. Oder nein, stimmt auch nicht, einige waren protestantisch, aber das wirklich wiedergeboren war vielleicht einer. Ja. Jedenfalls haben sie dann begonnen an diesem Abend und haben den Jakobusbrief aufgeschlagen und hat einer gesagt, wir wollen gerne mal den Jakobusbrief lesen, und dann hat man gesagt, gut, dann lesen wir ihn, und dann haben wir angefangen zu lesen, also so reihum, jeder ein paar Verse, und bis wir fertig waren mit dem Jakobusbrief, oder? Und das war interessant. Das hatte ich noch nie gelesen, den Jakobusbrief. Als Katholik liest man nicht viel in der Bibel. Und als wir dann fertig waren, so schön langsam alles durchgelesen hatten, das dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde, dann war es ganz still im Zimmer. Und dann sagte einer von denen, das war jetzt gewaltig. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen diesen Brief jetzt nochmal lesen. Also, aber jetzt langsamer und darüber diskutieren. Ja. Aber das war nicht an dem Abend, das sollte erst an späteren Abenden sein. Aber das war meine erste Bekanntschaft mit so einem Kreis von Jugendlichen, die einfach die Bibel lesen wollen. Und ich bin dann später zu einem Jugendtag gegangen. Es war so ein Jugendtreffen in Salzburg, in der Stadt. Wir wohnten dort etwa eine Stunde entfernt von Salzburg. Und da bin ich bei dem Jugendtreffen gewesen, und da habe ich dann das erste Mal das Evangelium recht klar gehört. In einer großen Evangelisation war das. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, mit meinem Freund. Wir waren im Internat, das heißt, wir haben dort einfach eine halbe Stunde früher sind wir aufgestanden als die anderen Kollegen im Internat, in der Schule. Es ist eine Internatsschule gewesen. Und haben dann gemeinsam die Bibel gelesen. Dann haben wir uns noch einmal am Abend, einmal in der Woche uns noch am Abend getroffen zum Bibellesen und da haben wir diskutiert über die Bibel. Und es war wirklich interessant für mich. Ich habe so die Bekanntschaft mit der Bibel gemacht, wie ich sie vorher noch nicht gemacht hatte. Wir waren beide, hatten beide wenig Ahnung. Heute weiß ich, dass weder er noch ich waren wiedergeboren zu dem Zeitpunkt. Aber wir wollten die Bibel lesen. Und es war eine schöne Zeit. Ich habe mehr und mehr dann begonnen, Bekanntschaft zu machen mit der Bibel, auch in diesem Bibelkreis. Da formierte sich ein Kreis, es kamen dann mehr und mehr dazu. Es war dann ein Schülerbibelkreis von etwa 15 bis 20 Leuten manchmal zusammen. Und dann gesellte sich ein protestantischer Pfarrer dazu oder eigentlich ein Vikar, also sowas, ein werdender Pfarrer. Ja. Und der hat uns auch ein bisschen geholfen. Der war wiedergeboren. Machte zwar einige Kompromisse mit der Kirche, aber ich glaube, er war wiedergeboren. Und jedenfalls machte ich so Bekanntschaft mit der Bibel und ich kam dann in eine innere Not, weil ganz klar haben wir das Evangelium doch nicht gehört, aber so klar war es schon, dass ich wusste, ich habe Sünden in meinem Leben und ich muss meine Sünden loswerden. Und als Katholik, da wird man die Sünden los, indem man sie einem Priester beichtet. Das heißt, man geht in einen Beichtstuhl, in so eine dunkle Kammer, da sitzt der Priester sitzt der Priester vor dir und man kniet so vor dem Priester und dazwischen ist ein Gitter. Ja? Und dann bekennt man dem Priester die Sünden. Und ich wusste, ich sollte mal zu so einer katholischen Beichte gehen, weil meine Sünden drückten mich. Aber irgendwie hatte ich nicht den Mut. Und irgendwie war ich auch nicht so ganz überzeugt, ob mir der Priester wirklich helfen kann. Jedenfalls war es dann so, dass ich nicht gegangen bin. Ja. Und da war aber einer von den Leuten in dem Bibelkreis war ein Lehrer, der war damals 26 Jahre alt und für mich als 17-Jährigen war das schon ein alter Mann, der ist schon viel weiser und reifer als ich, dachte ich. Und ich dachte, mit dem werde ich mal reden und ihm meine Sünden beichten. Ja. Also wie die Katholiken sich das vorstellen. Aber das war für mich, ich habe dann den Mut einfach nicht fertig gebracht, mit ihm zu reden, irgendwie, denn er war wirklich ein feiner Kerl, er war schon Lehrer damals und er war auch gläubig, einer von dieser Runde, der später zu dieser Runde dazugestoßen war, aber der wirklich dann später auch die Führung übernommen hat von dieser Runde. Und so habe ich mehr und mehr Erfahrungen gemacht, aber bin immer noch mit dieser Last meiner Sünden herumgegangen. Ich hatte nicht den Mut, mit ihm zu sprechen über meine Sünden. Und das ging eine Zeit lang, es ging mehrere Monate lang. Ja. Und einmal kam ein Missionar zu uns in den Bibelkreis, ein Schweizer Missionar, das war dieser Missionar, der in Österreich die Arbeit angefangen hat, die heute recht eine blühende Arbeit ist. Und irgendjemand hatte ihn eingeladen in den Bibelkreis. Und er dachte sich, wir sind sowieso alle gläubig. Aber wir waren nicht gläubig. Da waren die wenigsten von uns gläubig. Vielleicht 3 oder 4 von uns waren gläubig und die restlichen 15 waren nicht gläubig. Und er kam in unseren Kreis und hat dann hat dann berichtet, wie der Herr ihn geführt hat, als Missionar nach Österreich zu gehen. Dieser Missionar, er hieß übrigens Walter Mauerhofer, vielleicht hat jemand den Namen Mauerhofer schon mal gehört. Das ist eine ganze Sippe in der Schweiz. Jedenfalls, dieser Mann erzählte vom Herrn und erzählte, wie der Herr ihm so deutlich den Weg gewiesen hat, nach Österreich als Missionar zu kommen. Und als ich das hörte, das habe ich nie mehr vergessen. Ich habe gedacht, sowas, das muss ich mir, das muss, sowas, ich muss mit diesem Mann näher Kontakt haben. ja, mehr Kontakt haben. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich bin interessiert, mit ihm irgendwie mit ihm zu arbeiten, weil er gesagt hat, wenn jemand von euch jungen Leuten mir helfen will in meiner Missionsarbeit, dann soll er zu mir kommen oder soll er mir schreiben. Habe ich ihm einen Brief geschrieben und er hat mir dann sehr schnell zurückgeschrieben, hat sich sehr, sehr gefreut und hat gesagt, ja wunderbar, dann komm zu uns, wir machen eine Zeltmission, die machen wir in Zell am See. Und ich dachte, interessant, ich wohne in Zell am See. Also meine Eltern wohnten da, ich war im Internat in Saalfelden, das war 20 Kilometer entfernt. Ich wohne dort und habe ihm dann zugesagt, ich komme in den Ferien zu ihm für ein paar Wochen und helfe ihm mit in der Missionsarbeit. Und da haben sie ein Zelt aufgestellt, ein Missionszelt, und das Interessante war, das war ungefähr 400 Meter von unserem Haus entfernt. Also das war praktisch vor der Tür. Und dort habe ich dann mitgeholfen in der Missionsarbeit, aber ich war selber immer noch nicht sicher in Bezug auf meine Sünden. Immer noch keine wirklich klare Heilsgewissheit gehabt. Und dann hat er mich gefragt, Thomas, wann bist du eigentlich wann hast du dich bekehrt? So, bekehrt? Das war das erste Mal, dass ich das Wort bekehrt gehört habe. Ja. Andere Wörter habe ich gehört, aber das Wort bekehrt habe ich nie gehört. Gut, also dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geantwortet habe. Ich habe irgendwas herumgeredet. Jedenfalls habe ich dann in dieser Woche das Buch Jesus, unser Schicksal von ihm bekommen. Das war dort am Büchertisch und das habe ich gelesen. Kennt ihr das, Jesus, unser Schicksal? Das ist ja recht bekannt, von Wilhelm Busch. Und da habe ich Heilsgewissheit bekommen. Als ich dieses Buch gelesen habe, da wurde mir der Herr Jesus Christus groß vor Augen gemalt. Und da habe ich Heilsgewissheit bekommen. Und dann kam ein ganz großer Hunger, Jesus Christus kennenzulernen und die Bibel kennenzulernen, besser kennenzulernen. Und dann habe ich angefangen, viel zu lesen in der Bibel. Und um das Ganze kurz zu machen, es entstand dann eine Zusammenarbeit mit diesem Missionar. Ich konnte ein ganzes Jahr lang, nach meinem Abschluss meiner Schule, konnte ich ein ganzes Jahr lang bei ihm sein und mithelfen. Und so begann eigentlich mein geistliches Leben. Und für mich war das geistliche Leben schon in der Wiege irgendwie gleich zusammen mit Dienst, oder? Dem Herrn zu dienen, das war mir ein Anliegen. Ich war damals, als ich mich bekehrte, war ich ja, das war in den Ferien zwischen der 7. und 8. Klasse, also in der letzten zwischen der 11. und 12. Klasse, das ist bei uns in Österreich ist das die letzte Klasse, da macht man dann das Abitur. Und ich dachte mir schon, ach, ich mache gar nicht das Abitur fertig, ich möchte dem Herrn Jesus dienen. So fanatisch war ich, so begeistert war ich eigentlich. Und ich habe dann aber schon zum Glück das doch noch fertig gemacht, die Schule. Aber nachher, nachdem ich mit der Schule fertig war, dachte ich, jetzt will ich vollzeitlich in den Dienst des Herrn treten. Ich möchte dem Herrn einfach dienen. Aber der Herr hat mich dann noch warten lassen. Ja, es ging dann noch, wie lange? 20 Jahre, bis ich dann vollzeitlich in den Dienst getreten bin. Ja. Vollzeitlich heißt einfach, dass ich dann mich, dass der Herr das dann so geführt hat, dass mein Dienst jetzt darin besteht, dass ich einfach mich hauptsächlich damit befasse, christliche Arbeit zu tun. Oder ich arbeite mit einem Professor zusammen, Professor Herbert Janssen, seit 1997. Wir haben auch gearbeitet in der Übersetzungsarbeit, das Neue Testament neu zu übersetzen, auch die Psalmen und die Sprüche. Und seit 95 wohnen wir in der Schweiz. Meine Frau ist Schweizerin, habe ich schon erzählt. Wir haben 4 Kinder, die älteste ist 23 und der jüngste ist 12. Wir haben sie alle adoptiert, 2 aus dem Osten, aus Rumänien und eine aus der Schweiz und eine aus Österreich. Mal so viel, habe ich genug mal geredet. Jetzt ist so, dass ich meinen Dienst tue, dass ich sehr viel schriftliche Arbeit tue, dass ich auch unterwegs bin in der Verkündigung. Ich bin 2-mal im Jahr im Osten, in der Ukraine, in Moldawien, Rumänien, Ungarn. Und ansonsten bin ich in verschiedenen Gemeinden unterwegs. Wir haben auch selber eine kleine Gruppe in Hohentengen an der Schweizer Grenze. Das ist aber noch Deutschland. Wir selber wohnen aber in der Schweiz in der Nähe von Winterthur bei Zürich. Ja, so viel mal. Wir wollen in diesen Tagen, oder ich habe gehört, ihr wollt in diesen Tagen den Johannesbrief ansehen. Und da wollen wir uns heute ein bisschen damit bekannt machen, mit diesem Johannesbrief. Der Johannes ist ja ich habe den Johannesbrief hier vor mir, der ist recht kurz, oder? Nicht viel. Das hat man in 10 Minuten durchgelesen, oder? Gute 10 Minuten. Wenn man es öfter liest, dann ist man schneller. Und ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit den Johannesbrief gelesen habe, aber als ich erfahren habe, wir sollen Johannesbrief machen, sagte ich, ja, ich habe mich jetzt noch nie so intensiv mit dem Johannesbrief befasst. Ich habe ihn noch nie systematisch durchgelehrt. Aber ich habe ihn dann studiert und gelesen und gegessen und getrunken und gedacht und geträumt, hoffentlich auch angefangen, ihn zu leben. Aber es hat mich sehr, sehr große Freude gemacht. Das ist oft so im Wort Gottes, wenn wir uns anfangen, näher zu befassen mit einem Brief, das habe ich oft erlebt, dann irgendwann fängt es dann Feuer. Das heißt, irgendwann beginnt das Ganze lebendig zu werden und man hält es dann gar nicht aus, dann kribbelt es in den Fingern. Ja? Am Morgen wacht man auf und sagt, schnell den Johannesbrief. Ja, weil man beschäftigt sich, oder? Die Gedanken sind da. Die Gedanken drehen sich nur um diesen Brief. Das habe ich auch früher schon oft erlebt, dass wenn wir viel in der Bibel arbeiten und viel nachdenken, dann wirkt der Herr in uns eine große Freude für sein Wort und großen Hunger für sein Wort. Ja, also der Johannesbrief, wer möchte, kann nachher, nicht jetzt, aber nachher kann den Text, den ich vorlese, den habe ich hier auf Blättern. Der ist vielleicht ein bisschen anders als in der Schlachter oder Luther oder Elberfelder Übersetzung, die ihr habt, oder sonst einer Übersetzung. Also wer will, kann sich da bedienen. Ich habe ihn für solche, die gute Augen haben, klein gedruckt, und für solche wie mich, die schlechte Augen haben, habe ich ihn groß gedruckt. Und dann habe ich noch eine Gliederung hier aufgelegt, auch da könnt ihr euch bedienen, dann könnt ihr leichter folgen. Und jetzt habe ich euch noch zwei Blätter austeilen lassen, das sind so Tabellen, da komme ich gleich dann noch darauf zu sprechen, aber da warten wir noch ein bisschen. Also, wenn man so ein Buch liest oder wenn man so ein Buch angeht, dann muss man sich zuerst einmal einfach damit vertraut machen. Das heißt, um sich damit vertraut zu machen, dann muss man es ein paar Mal durchlesen, ja, und sich Gedanken machen. Wie ist das Buch überhaupt entstanden und warum ist dieses Buch, ich sage jetzt Buch, dieser Brief, eigentlich in der Bibel? Wenn man sowas durchliest, ich möchte hier euch auch gleich schon ein bisschen Anleitung geben, wie man so an ein Buch herangeht, an ein Bibelbuch. Man macht Beobachtungen, oder? Man liest den Brief und man macht Beobachtungen. Johannes ist sowieso ein Spezieller in der Bibel. Wenn man die Johannes-Schriften liest in der Bibel, dann merkt man, der ist anders als die anderen. Die Offenbarung des Johannes, das ist uns allen ein Begriff, oder? Das ist ganz hinten in der Bibel, das ist das schwerste Buch in der Bibel, das steht nicht ganz umsonst ganz hinten in der Bibel. Aber der Johannesbrief ist auch ein schwerer Brief. Und das Johannesevangelium ist schwerer als die anderen drei Evangelien. Und es ist nicht nur schwerer, es ist ganz besonders. Das Evangelium ist besonders und dieser Brief ist ganz besonders. Und man merkt, Johannes verwendet sehr einfache Sprache, ganz einfache Sprache, aber die Wahrheiten, die er ausdrückt, sind sehr, sehr tief und sehr grundlegende Dinge. Johannes stellt in allen seinen Schriften den Herrn Jesus in den Mittelpunkt, in allen Schriften. Im Johannesevangelium, oder? Da lesen wir am Ende vom Johannesevangelium in Kapitel 20, Vers 31 steht das: Diese Dinge sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist schon ein gewaltiger Satz. Das Johannesevangelium ist anders als die anderen. Es will uns Jesus so vor Augen malen, dass wir an den Namen des Herrn Jesus glauben und dass wir durch diesen Namen, durch diesen Herrn Jesus Leben haben in seinem Namen. Der Name ist ja, steht ja für die Person, oder? Und wenn Johannes vom Namen Jesus spricht, dann meint er die Person, die dahinter steckt. Und Leben hast du in der Person Jesu Christi. Und er will, dass seine Leser fest überzeugt werden, dass man in dem Namen Jesus Leben hat. Und im Brief ist das gleiche Thema. Also das Thema vom Johannesevangelium ist der Sohn Gottes. Und das Thema vom Johannesbrief ist der Sohn Gottes. Wenn man so einen Brief liest, wie wir jetzt tun werden, dann werden wir feststellen, das Thema wird vorne angegeben und hinten. Das ist auch üblich so, oder? In einem Buch, wenn du ein Buch liest, ist das Inhaltsverzeichnis entweder vorne oder hinten. Bei einem Haus, wenn du in ein Haus hineingehst, steckt der Schlüssel an der Tür, oder? Oder er liegt da oben an der Schwelle der Tür oder irgendwo. Ja, in der Nähe von der Tür liegt er. Und wenn zwei Türen sind, dann liegt vielleicht hinten auch noch ein Schlüssel. Ja? Und hier haben wir einen Schlüssel zu diesem Brief. Haben wir vorne und einen Schlüssel haben wir ganz hinten. Der Johannesbrief, 1. Johannesbrief, beginnt so. Das von Anfang war, das wir gehört haben, das wir mit unseren Augen gesehen haben, das wir anschauten und unsere Hände betasteten, es betrifft das Wort des Lebens. Und davon schreibt er. Es betrifft das Wort des Lebens. Vom Wort des Lebens also, schreibt er. Aber er fährt fort in Vers 2. Das Leben und das Leben wurde geoffenbart und wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch das ewige Leben. Eigentlich heißt es, und wir geben euch in Botschaft weiter oder wir geben euch in Form von Botschaft weiter das ewige Leben, das beim Vater war und uns geoffenbart wurde. Also was wir hier herauslesen können, wir müssen jetzt noch nicht die ganzen Verse zerpflücken, aber was wir hier herauslesen können ist, dem Johannes sein Anliegen ist es, vom Wort des Lebens zu sprechen, zu schreiben. Und dieses Leben wurde geoffenbart und das war vorher bei dem Vater und dann ist es geoffenbart worden. Und wir haben es gesehen, sagt Johannes, und wir haben es gehört und wir geben es euch in Botschaft, in Form von einer Botschaft weiter. Und am Ende des Briefes lesen wir auch davon. Am Ende des Briefes sagt der Johannes, Vers 20, Kapitel 5, Vers 20, aber wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Denken gegeben hat oder einen Sinn, ein Denksinn gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Schon interessant. Er schreibt vorne, Jesus ist das ewige Leben. Er sagt, das ist mein Thema. Und er sagt ganz hinten, Gott hat uns einen Sinn gegeben, einen sechsten Sinn, dass wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen Jesus Christus. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist das Thema. Ein schöneres Thema gibt es eigentlich nicht, oder? Ein schöneres Thema als Jesus Christus, der Sohn Gottes. Also das zieht sich durch den Brief. Es geht um den Sohn Gottes. Und dreimal wird davon geredet, also ich muss so sagen, an drei Stellen. wird davon geredet, dass dieser Sohn Gottes geoffenbart wurde. Ganz am Anfang, in der Mitte und dann gegen Schluss. Ganz am Anfang habe ich gelesen, oder? Vers 2, das Leben wurde geoffenbart. Und dann noch einmal, das ewige Leben, das beim Vater war und uns geoffenbart wurde. Und dann, ein zweites Mal, lesen wir das in Kapitel 3, Vers 5. Kapitel 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er geoffenbart wurde, damit er unsere Sünden wegnehme. Und dann wiederholt es sich in Vers 8. Der Teufel, wer Sünde tut, ist aus dem Teufel, weil der Teufel von Anfang an sündigt. Hierzu wurde der Sohn Gottes geoffenbart, damit er die Werke des Teufels auflöse. Also hier die zweite Stelle, wo vom Offenbaren, dass von der Offenbarung Jesu Christi die Rede ist, dass er geoffenbart wurde. Und dann das dritte Mal lesen wir das in Kapitel 4, Vers 9. In diesem wurde die Liebe Gottes unter uns geoffenbart, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben oder leben können. Also, das wollen wir jetzt einmal festhalten, oder? Das merken wir uns jetzt. Am Anfang, das Leben wurde geoffenbart, Jesus Christus. Dann in der Mitte, Kapitel 3, Vers 5 und Vers 8, der Sohn Gottes, oder er heißt es nur einfach, wurde geoffenbart, damit er unsere Sünden wegnehme und damit er die Werke des Teufels zerstöre. Und dann in Kapitel 4, Vers 9, die Liebe Gottes wurde unter uns geoffenbart, darin, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben. Also, das fällt auf. Dreimal der Sohn Gottes, die Offenbarung des Sohnes Gottes. Und dann lesen wir dreimal von Problemen. Und zwar ein ganz besonderes Problem. Er spricht da von der Welt. Und er spricht das auch wieder dreimal, an drei Stellen. Er spricht sehr oft von der Welt, aber an drei Stellen ist das gehäuft. Und da werden drei Aussagen gemacht über die Welt, die recht spezifisch sind. Die erste Aussage über die Welt ist am Ende vom ersten Teil, Kapitel 2, in der Mitte von Kapitel 2. Mitte von Kapitel 2. Vers 17. Die Welt vergeht. Die Welt vergeht. Und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das fällt auf, das ist so eine zentrale Aussage über die Welt. Er redet noch mehr über die Welt an dieser Stelle, aber das ist so der zentrale Punkt hier. Und dann, in Kapitel 3, in Vers 13, hat er noch einmal so eine zentrale Aussage über die Welt. Da heißt es, verwundert euch nicht, liebe meine Brüder, wenn die Welt euch hasst, seid nicht erstaunt, wenn die Welt euch hasst. Also, das Erste, was wir gelesen haben, war die erste Aussage, war, die Welt vergeht. Und in dem Zusammenhang sagte, wir sollen die Welt nicht lieben, weil sie vergeht. Ja? Aber dann sagt er in Kapitel 3, Vers 13, die Welt hasst euch. Man soll ja nicht was lieben, was einem hasst, oder? Das kann gefährlich sein, wenn man jemanden liebt, der einen hasst, oder? Frag den Simson. Der hat mal eine Frau geliebt, die hat ihn eigentlich nicht geliebt, oder? Die hat ihn ausgeliefert. Also es ist gefährlich, jemanden zu lieben, der einen nicht liebt, oder? Ja, und dann, das ist die zweite Stelle, die zweite Aussage über die Welt. Und jetzt die dritte Aussage über die Welt. Am Ende des Buches, in Kapitel 5, Vers 19, Kapitel 5, Vers 19. Da sagt Johannes, Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Habt ihr das? Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Also wir haben jetzt drei Sätze. Die Welt vergeht, die Welt hasst euch und die Welt liegt in dem Bösen, im Argen, sagt Luther. Die liegt im Satan, oder? Dort ist ihr Wesen zu Hause. Und immer oder dreimal in dem Zusammenhang spricht aber auch vom Überwinden der Welt. In Kapitel 2, dort wo er von der Welt vorher gelebt hat, ein bisschen gesprochen hat, ein bisschen vorher, sagt er zu den jungen Männern, ihr seid stark. Das ist in Vers 14, oder? Ich habe euch junge Männer geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und weiter unten in Kapitel 4, Vers 4, spricht er auch von der Welt. Da gibt es Geister in der Welt, die unterwegs sind, böse Geister. Ja. Und da gibt es einen Geist des Antichristen, der ist in der Welt, sagt er in Vers 3. Er ist jetzt schon in der Welt. Und ihr seid aus Gott, Kindlein, und ihr habt sie überwunden. Weil der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also geht es um das Überwinden dieses Geistes, der in der Welt ist, oder? Und dann am Schluss des Briefes spricht er nochmal, nicht ganz am Schluss, aber so in Kapitel 5, Vers 4, oder? Spricht er davon, dass wir die Welt überwinden sollen, beziehungsweise das macht er klar, wer die Welt überwindet. Er sagt, Vers 4, alles, was aus Gott geboren wurde, alles, was aus Gott geboren worden ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, also ich will nur zeigen, Johannes denkt sehr schematisch. Es ist ganz schwierig, ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, den Johannesbrief zu gliedern, aber es ist nicht unmöglich, den Johannesbrief zu gliedern. Denn Johannes ist nicht ein Chaot. Johannes ist ein einfacher Mensch gewesen, ein Fischer, aber eins hat er gewusst, man muss die Fische sortieren. Und man muss die Netze wieder flicken und man muss die Netze in Ordnung halten und so weiter. Ja? Also den Herrn Jesus kennengelernt hat, hat er auch gerade die Netze geflickt. Johannes ist schon ein Mensch der Ordnung. Und wenn er da einen Brief schreibt, manche Ausleger meinen, ach, der Johannes, der redet immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe und ein ganzes Durcheinander. Überhaupt kein Durcheinander, überhaupt nicht. Da ist ein Schema darinnen. Wir haben jetzt schon etwas festgestellt. Wir haben festgestellt, er redet davon, dass Jesus Christus geoffenbart wurde. Am Anfang redet er davon, in der Mitte redet er davon und am Schluss redet er davon. Er redet gegen Ende des ersten Teils, dass die Welt da ist und dass die überwunden werden muss. Er redet im zweiten Teil davon, dass die Welt überwunden werden muss und der Geist in der Welt. Und zum Schluss, das zeigt er uns, dass unser Glaube das ist, dass die Welt überwindet. Der hat also schon einen Gedankengang drinnen, der Johannes. Und er ist sehr, sehr weise in dem, was er schreibt. Und er ist vom Heiligen Geist geleitet. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Also finden wir ganz sicher eine Ordnung in dem Brief. Ich möchte euch noch ein bisschen reinführen. Wir tasten uns ein bisschen an den Brief, wir tasten uns ein bisschen näher heran, oder? Dreimal lesen wir in dem Brief eine ganz zentrale Aussage über Gott. Und zwar zentraler geht es nicht mehr. Die erste Aussage über Gott, wir können das gemeinsam machen. Also, wo ist die erste Aussage über Gott? Nicht auf das Blatt schauen, das ihr für euch habt. Nicht auf die Tabelle schauen, die ihr für euch habt. Nur mal so in die Bibel hineinschauen. Was ist die erste? Gott ist, die erste Aussage, wie heißt es da? Gott ist Liebe. Das ist später, dass Gott Liebe ist. Aber was anderes sagt er, relativ am Anfang. Gott ist Licht. Gott ist Licht. Das ist ihm sehr wichtig, das zu sagen. Und um dieses Thema wird er sich drehen dann. Im ganzen ersten Teil seines Briefes handelt davon, dass Gott Licht ist. Ja. Wir lassen es mal nur stehen, wir erklären es später. Wir wollen jetzt einmal nur beobachten. Gott ist Licht. Dann wird noch etwas gesagt über Gott. Das hat schon einer von euch gesagt. Gott ist Liebe. Das steht in Kapitel 4, Vers 8, und da ist sogar zweimal, in Vers 8 und in Vers 16. Also Kapitel 1, Vers 5 heißt Gott ist Licht. Kapitel 4, Vers 8 plus 16 heißt Gott ist Liebe. Das sind ganz zentrale Aussagen. Das Wesen Gottes, kann man sagen, hat zwei Pole. Es sind zwei, wie wir in der Erde, am Globus haben wir auch zwei Pole. Ja? Gott hätte ja auch fünf Pole machen können, aber er hat zwei gemacht. Ja? Ein Nordpol und ein Südpol. Und im Wesen Gottes gibt es auch zwei Pole. Es gibt die eine Seite, die sagt uns, Gott ist Licht. Und es gibt die andere Seite, die sagt uns, Gott ist Liebe. Das sind zwei charakteristische Wesenszüge Gottes. Und wenn wir Gott kennenlernen wollen, und Johannes will, dass seine Leser Gott kennenlernen, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir grundsätzliche Dinge über Gott hier feststellen. Und Johannes spricht davon. Gott ist Licht, das heißt, er ist heilig. Da ist keine Dunkelheit, keine Sünde. Da ist nichts Böses an ihm. Er ist immer gut. Der ist Licht. Da findest du keinen Flecken, keinen dunklen Flecken in dem Wesen Gottes. Und die andere Seite, Gott ist Liebe, Güte, Freundlichkeit, das Angenehme. Der nimmt uns an. Ein Gott, der sich kümmert um seine Geschöpfe. Dieses Thema bewegt den Apostel Johannes sehr. 48 Mal spricht er von Liebe in dem Brief. Stellen wir uns das mal vor. 48 Mal spricht er von Liebe. In keinem Buch der Bibel spricht er mehr von Liebe als in diesem Buch. In diesem Brief. Und er ist so kurz. Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Jetzt haben wir zwei Aussagen über Gott. Dann gibt es noch eine dritte, die ist nicht ganz so offenbar wie die anderen zwei, aber sie ist auch sehr deutlich. Sie steht in der Mitte des Buches, in Kapitel 2, Vers 29. Wenn er wisst, dass er gerecht ist, dann wisset, dass die Gerechtigkeit tun, aus Gott geboren sind. Oder Kapitel 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, nehmt zur Kenntnis, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, einer ist, der aus Gott geboren ist. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Er ist gerecht. Steht hier einfach. Und über dieses, der erste Teil handelt davon, dass Gott Licht ist. Der zweite handelt davon, dass Gott gerecht ist. Und der dritte handelt davon, dass Gott Liebe ist. Was heißt denn eigentlich gerecht? Da müssen wir umdenken. Wir bei uns, in unserem Denken ist gerecht, ja, der eine bekommt zwei Äpfel und der andere bekommt drei Äpfel, das ist ungerecht, oder? Das ist ungerecht verteilt. Oder der eine hat, der kann so viel und der andere kann nichts, das ist ungerecht, sagen wir, ja. Ja, das ist eine Art von Gerechtigkeit, dass man etwas gerecht verteilt oder dass man etwas gerecht aufteilt und so weiter. Aber in der Bibel ist das Wort gerecht breiter. Das Wort gerecht, das heißt in der Bibel richtig in jeder Art und jeder Hinsicht. Richtig. Der hat immer recht. Der ist richtig. Der ist genau so, wie man sein soll. Das ist das Gerechte, das Richtige. Wie man in den Augen Gottes richtig ist. Gott hat einen Maßstab. Und der Maßstab, an dem er alles misst, ist er selber. Und er selber ist gerecht. Das heißt, sein Wesen ist ohne Fehler, ist fehlerlos. Und wir haben diese drei Aussagen über Gott. Und wenn wir diese drei Aussagen über Gott uns jetzt mal ansehen, dort wo sie stehen, und wenn wir ein bisschen die Verse rundherum lesen, dann merken wir auch gleich das Thema in jedem einzelnen Teil von diesem Brief. Also nehmen wir gerade das Erste. Da haben wir Gehen wir zu Kapitel 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch berichten. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wandeln in der Dunkelheit, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist so der Zentralvers im ersten Teil. Oder die zwei Zentralverse im ersten Teil. Drei Verse sind es ja. Vers 5, Vers 6 und Vers 7. Gott ist Licht. Und weil Gott Licht ist, sollen wir nicht in der Finsternis wandeln, sondern im Licht wandeln. Und wenn wir das haben, wenn wir das tun, wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist dann im ersten Teil, das wird den ersten Teil beschäftigen, bis Kapitel 2, Vers 28. Und in Kapitel 2, Vers 28 ist irgendwie ein Strich und da kommt dieser nächste Satz, der ganz zentraler Satz ist, ein zweiter zentraler Satz im in diesem Johannesbrief, das ist dieser Vers 29, der letzte Vers im zweiten Kapitel. Eigentlich müsste man hier, haben Sie die Kapitelunterteilung da nicht ganz richtig gemacht, meine ich. Aber gut, das ist ja nicht von, die Kapiteleinteilung ist ja nicht von Gott inspiriert. Kapitel 2, Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, nehmt zur Kenntnis, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, ein aus ihm Geborener ist oder einer ist, der aus ihm geboren ist. Also wer die Gerechtigkeit tut, der ist aus Gott geboren. Gott ist gerecht und jeder, der so ist wie er, ist wiedergeboren. So einfach. Ja. Jeder, der Gerechtigkeit tut, ist wiedergeboren. Johannes liebt es, solche Sätze zu formulieren, so letzte Aussagen, oder? Johannes liebt es, schwarz-weiß zu sprechen. Schwarz-weiß. Er spricht jetzt nicht von Ausnahmen und Grauzonen, er spricht jetzt mal ganz klar von der einen Seite und klar von der anderen Seite und er möchte es jetzt einfach mal so hinstellen. So ist es, ja? Also, im ersten Kapitel Und im zweiten Kapitel bis Kapitel 2, Vers 28 ist davon die Rede, dass die Gläubigen im Licht wandeln sollen. Das zieht sich durch. Ich zeige euch das dann noch. Und dann, ab Kapitel 2, Vers 29, ist davon die Rede, dass die Gläubigen, weil er gerecht ist, dass die Gläubigen gerecht leben sollen, gerecht handeln sollen, die Gerechtigkeit tun sollen. Beziehungsweise, dass man daran erkennen kann, wer gläubig ist und wer nicht gläubig ist. Wer ein Kind Gottes ist und wer ein Kind Satans ist. Kann man daran erkennen, an diese Sache, ob er die Gerechtigkeit tut oder nicht tut. Das Gegenteil von Gerechtigkeit tun ist Sünde tun, übrigens. Das ist dann in diesem Kapitel schön beschrieben. Kapitel 3 spricht es sehr viel über diese Sünde, das Tun der Sünde. Oder Satan, der tut die Sünde und jeder, der aus Satan ist, der tut die Sünde. Der Gläubige nicht. Aber er redet schwarz-weiß. Spricht jetzt nicht von irgendwelchen Stolpern und in Sünde fallen. Das ist jetzt nicht das Thema. Er will hier ganz das Charakteristikum herausarbeiten. Gläubige sind davon charakterisiert, dass sie ein gerechtes Leben führen. Die anderen, die führen ein Leben der Sünde. Und das geht dann bis Kapitel 4, Vers 6 und dann in Kapitel 4, Vers 7 beginnt was Neues. Geliebte, lieben wir einander, weil die Liebe aus Gott ist. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Weil Gott Liebe ist. In diesem wurde die Liebe Gottes unter uns geoffenbart, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. In diesem besteht die Liebe nicht, dass wir Gott liebten, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühnung für unsere Sünden. Ab jetzt, Kapitel 4, Vers 7, stellt er ganz deutlich ins Licht, dass die Quelle unsere Liebe Gott ist. Das hat er bis jetzt nämlich noch nicht gesagt. Vom Lieben hat er immer geredet. Und vom Gebote halten und so weiter hat er immer geredet. Aber was hier neu ist, ist, dass die Quelle unserer Liebe Gott ist. Und zwar diese Liebe, die Gott zu uns hat und in Jesus Christus geoffenbart hat. Und dann, weil er liebt, hat er den Sohn gesandt. Und dann ist es, darum ist es auch wichtig, dass wir richtig denken über den Sohn Gottes. Deshalb spricht er dann noch recht viel über den Sohn Gottes. Aber ich will nur mal zeigen, man kann deutlich erkennen, dass es drei große Abschnitte sind in dem Johannesbrief. Und das dürfen wir uns jetzt mal merken. Also der erste Teil geht bis zu Kapitel 2, Vers 27. Kapitel 2, Vers 28. Der zweite Teil geht von Kapitel 2, Vers 29 bis Kapitel 4, Vers 6. Und der dritte Teil ist der Rest von Kapitel 4, Vers 7 bis zum Schluss. Und jetzt kommt noch etwas. Das ist sehr wichtig. Der Brief, den Johannes da geschrieben hat, den hat er nicht einfach geschrieben, weil er sich gedacht hat, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich könnte ja mal den Geschwistern dort in Asien oder wo sie leben, könnte ich ja mal einen Brief schreiben über Jesus Christus. Das war nicht der Grund. Einfach, dass er sich hingesetzt hat, ich schreibe mal einen Brief über Jesus Christus. Nein, da war ein ganz, ganz wichtiger Anlass, den Brief zu schreiben. Und der Brief war, der Anlass war der, dass die Geschwister, an die dieser Brief gerichtet ist, lebten in großer Gefahr. Und die Gefahr war, dass Irrlehrer aufgetaucht waren in dieser Gegend. Man vermutet, dass das in Asien war, also in Kleinasien, dort wo die heutige Türkei ist. Denn dort hat Johannes am Ende seines Lebens vor allem gewirkt. Er war ja auch auf Patmos, das ist auch in der Nähe von gehört noch zu Kleinasien dazu, seine Insel im türkischen ägäischen Raum. Und er war in Ephesus, schreiben auch andere Kirchenväter, dass er lange Zeit bis zum Ende seines Lebens auch in Ephesus gewirkt hat. Der wurde übrigens ein alter Mann, der Johannes. Wie alt wissen wir nicht genau, aber der soll die ersten Jahre des Kaisers Trajan, oder? Kaisers Trajan erlebt haben. Der Kaiser Domitian lebte recht lange, regierte recht lange, und da war ein Kaiser, der hieß Trajan, und der regierte, wenn ich mich richtig erinnere, von 98 vor Christus, nach Christus, 98 nach Christus bis 100 irgendwas. Und wenn er die ersten Jahre von dem Kaiser Trajan erlebt hat, dann bedeutet das, dass er also vielleicht sogar das Jahrhundert erlebt hat. Wenn der 98 Kaiser wurde und die ersten Jahre, das sind also mindestens zwei, dann könnte er das Jahrhundert erlebt haben, also der Johannes. Stimmt das? Hast du das gefunden? Heißt der Trajan? Habt ihr den Hass nicht gefunden? Bitte? Heißt er so? Gut. Und jedenfalls, der Johannes hat wahrscheinlich das Jahrhundert erlebt, also das Jahr namens Ziffer 100, hat er erlebt. Und wenn er recht jung war, als er den Herrn Jesus begegnete, vielleicht war er 20 Jahre alt, damals, als der Herr Jesus 30 war, dann war er also 90 Jahre alt. Und wenn er den Brief recht spät geschrieben hat, wir wissen nicht genau wann, war er also schon zwischen 80 und 90, dürfen wir schon vermuten. Also er war ein alter Mann, der hier schreibt. Auch das Evangelium soll er recht spät geschrieben haben. Also, Johannes hat einen Anlass, diesen Brief zu schreiben. Und der Anlass war der, dass in diese Gemeinden, da gab es Irrlehrer, die aufgetreten waren, und die haben eine Irrlehre über Christus verkündigt. Also, das heißt, sie haben also eine falsche Christologie gehabt, würden die Theologen sagen. Ja, eine falsche Christologie. Das heißt, das, was die verkündigt haben, war heilsentscheidend. Das heißt, die haben eine so falsche Lehre über Christus verkündigt, dass wer das glaubt, der geht des Heils verlustig. Und die Sache ist sehr, sehr ernst. Er wird das in diesem Brief, er wird das behandeln, das Thema. Diese Leute glaubten offensichtlich nicht, dass Jesus der Christus ist. Ja? Sie glauben nicht, dass Jesus der Christus ist. Was heißt das? Sie glauben nicht, dass der Jesus von Nazareth, dass dieser Mensch derselbe ist wie der Messias, den Gott geschickt hat. Man nennt diese Lehre eine frühgnostische Lehre. Manche sagen auch Doketismus. Jedenfalls gab es einen Irrlehrer, der hieß Kerinth. Ja, Kerinth lehrte, dass Maria und Josef ein Kind hatten, das hieß Jesus, ja, normaler Mensch, aber ein kluger Mensch, aber der, ein normaler Mensch, ja, von Maria und von Josef. Und dieser Jesus, der ließ sich taufen und von Johannes dem Täufer. Und als er sich taufen ließ von Johannes dem Täufer, da kam der himmlische Christus auf ihn. Der himmlische Christus ist irgendwie ein Geist, ja. Und er kam dann auf den Jesus drauf und blieb dann bei Jesus bis zur Kreuzigung. Und knapp vor der Kreuzigung verschwand der Christus wieder in die Ewigkeit. Ja? Und der Jesus ist halt dann gestorben. Aber der Jesus ist dann irgendwie wieder auferstanden. Das, glaube ich, hat er nicht geleugnet, der Kerinth. Aber er hat geleugnet, dass Jesus der Messias ist. Er glaubte an zwei verschiedene Personen. Ein Geist namens Christus und ein Mensch namens Jesus. Ja? Jesus hatte also nur einen... Der Christus nahm also einen Scheinleib auf sich und hat also diesen Leib von Jesus angenommen und dann wieder fallen lassen zum Schluss. Das ist eine Irrlehre. Außerdem glaubte er, dass dieser Geist Christus, das ist ein geschaffener Geist, also irgend so ein Engelgeist, Engelwesen, wie die Zeugen Jehovas auch glauben von über Jesus Christus. Das ist jetzt nur grob, was ich spreche, aber das dürfen wir schon wissen aus der Kirchengeschichte. Eusebius schreibt davon und andere. Ich habe das Zitat, Irenäus heißt dieser Mann, der schreibt davon. Ich habe das Zitat in meinem Computer, kann ich euch dann später mal vorlesen. Aber ich will nur zeigen, dass diese Irrlehre eine sehr gefährliche Irrlehre war, die damals herrschte. Später hat sich die Irrlehre sogar noch weiter ausgebreitet. Und wenn wir den Brief lesen, merken wir, dass Johannes zuerst was Ethisches, was Moralisches schreibt. Moral. Kennt ihr den Unterschied zwischen Ethik und Dogma? Ethik und Dogmatik? Sagt ihr nichts, oder? Gut, jetzt könnt ihr Theologie lernen, gratis. Die Ethik, das ist das Tun. Wie soll der Mensch leben, oder? Die Ethik, wir können auch sagen Moral, ist irgendwie ähnlich oder das Gleiche. Ja. Ethik hat mit dem moralischen Leben zu tun, wie man leben soll. Und Dogmatik, das sind die Dogmen, das heißt die Lehrsätze, das ist das, was man glauben soll. Ja. Also, was soll ich glauben, Dogma, und was soll ich leben, Ethik. Und Johannes, der wechselt ab. Zuerst schreibt er Ethik, Kapitel 1, aber er schließt ab mit Dogmatik. Kapitel 2 am Ende. Dann Kapitel 3, Ethik. Und dann schließt er ab, Kapitel 4 am Anfang, mit Dogmatik. Und dann Kapitel 4, Vers 7, Ethik. Und dann schließt er ab mit Kapitel 5, Dogmatik. Also es sind eigentlich drei Teile. Und jeder Teil endet mit einer christologischen Dogmatik. Das heißt, mit einer Lehre über Christus. Da geht er auf die Lehre über Christus ein. Also ich sage es jetzt nochmal ganz klar. Der ethische Teil geht von Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers, ja, schwierig. Ich würde sagen, auf jeden Fall bis Vers 11. Auf jeden Fall geht es bis Vers 11. Das ist ethisch, moralisch, wie man zu leben hat. Aber dann, ab Vers 12 und vor allem ab Vers 18 natürlich, spricht er von Dogmatik. Da sagt er, da gibt es Irrlehrer. Ja? Und die Kinder, ich sage euch, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristusse gekommen. Vers 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Messias ist? Dieser ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Klar, oder? Dogmatik, Christologie, er lehrt über Christus. Und dann geht es weiter in Kapitel 2, Vers 29, geht es über Ethik, ja, wie man die Kinder Gottes unterscheiden kann von den Kindern Satans. Und dann in Kapitel 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Jetzt kommt wieder die Dogmatik. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind, an diesem kennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus als im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Aha, klar, oder? Dogmatik. Christologie, Lehre über Christus. Das ist der Geist des Antichristus, oder? Für Kapitel 4, Vers 3. Dieser ist der des Antichristus, der Geist nämlich, des Antichristus. Von welchem Geist ihr hörtet, dass er kommt, und er ist jetzt schon in der Welt. Das ist der Geist, so könnt ihr unterscheiden, Vers 6, den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums oder der Verirrung. Dritter Teil. Zuerst beginnt wieder mit Ethik. Das heißt, wie soll man leben? Ja, Bruderliebe und so weiter. Es geht um die Liebe. Aber dann, Kapitel 5, geht es um Dogmatik. Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, ist aus Gott geboren. Kapitel 5, Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist, der durch Wasser und Blut kam, Jesus, der Gesalbte, nicht in dem Wasser allein, sondern im Wasser und in dem Blut. Was immer auch das heißt, aber es ist Dogmatik, oder? Weiter, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat. Vers 11. Dieses ist das Zeugnis. Gott gab uns ewiges Leben und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat nicht das Leben. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dann zum Schluss auch nochmal, oder? Vers 20. Wir sind in dem Wahrhaftigen. Vers 20. Aber wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Denken gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Merkt ihr? Dogmatik. Jetzt haben wir also, wir können jetzt sehr schön sehen, wir haben im ersten Teil des Johannesbriefes zuerst Ethik und dann Dogmatik über Christus. Zweiter Teil, zuerst Ethik, dann Dogmatik über Christus. Dritter Teil, zuerst Ethik, dann Dogmatik über Christus. Denkt der Johannes geordnet oder ist er ein Chaot? Was der Johannes sich alles anhören muss, eines Tages in der Ewigkeit. Oder vielleicht werden einige beschämt dann dastehen und sagen, ach Johannes, tut uns leid, dass wir dir sowas vorgeworfen haben, dass du ein Chaot bist. Du bist so, der ist so geordnet und er weiß genau, was er schreibt und wann er was schreibt. Der Brief ist äußerst wichtig. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet auf einmal. Es sind Fragen. Es sind irgendwelche Fragen übrig geblieben. Aber merkt ihr, wir tasten uns an den Brief heran, oder? Man liest ihn durch, man liest ihn nochmals durch, man liest ihn nochmal durch und so weiter. Immer wieder liest man durch und mit der Zeit entdeckt man einige Dinge. Ja? Vielleicht kann man auch von etwas lernen, was ein anderer entdeckt hat. Ah ja, genau, das, ja klar. Dann geht das Licht auf. Ja? Dann zeigt Gott uns, gibt Gott uns, zeigt uns die Schönheit des Wortes Gottes. Und er zeigt uns, worum es in diesem Brief eigentlich geht. Es geht im ganzen Brief um den Sohn Gottes. Und wenn wir den Sohn Gottes besser kennenlernen wollen, dann müssen wir Johannesbrief lesen. Und Johannes Evangelium natürlich auch. Ja. Fragen? Sind Fragen dazu? Bitte.
Worauf liegt der Schwerpunkt? Auf Ethik oder auf Dogmatik?
Bitte?
Worauf liegt der Schwerpunkt? Auf Ethik oder Dogmatik?
Beides.
Richtig gleich.
Er redet zuerst Ethik und dann Dogmatik. Es ist ihm beides wichtig. Es ist ihm wichtig, wie gelebt wird, und es ist ihm wichtig, was man glaubt. Es sind beides gleich wichtig. Und das ist bei uns ja auch so, oder? Wir können nicht sagen, ja, viel wichtiger ist, was wir glauben und wie wir leben, ist nicht wichtig. Stimmt das? Johannes würde protestieren. Und wir können auch nicht sagen, ja, wichtig ist, dass du gut lebst. Aber die Dogmatik ist nicht wichtig. Oh, Johannes würde protestieren, aber wie? Ja, das geht nicht. Nein, das gehört zusammen. Die Ethik und die Dogmatik. Das ist das Leben und die Lehre. Das gehört zusammen. Und wenn das nicht zusammen ist, dann haben wir große Probleme. Im eigenen Leben, im Zeugnis. Und wir laufen Gefahr. Johannes wird uns sagen, in diesem Brief, wird uns sagen, dass wenn das auseinanderklafft, laufen wir Gefahr. Hier sind Irrlehrer unterwegs, die eine falsche Lehre über Christus verkündigt haben, und diese Irrlehre hat sich ausgewirkt auf den Glauben der Christen, an die der Johannes hier schreibt. Und deshalb merkt er, wie wichtig das ist. Und er weiß, es geht um vieles. Warum genau, oder sagen wir so, was sagt der Brief darüber aus, warum er diesen Brief schreibt? Es gibt ja einige Aussagen in diesem Brief, die uns zeigen, warum er diesen Brief schreibt. Zum Beispiel haben wir eine Aussage am Anfang, eine andere haben wir am Ende. Ja, das kennen wir jetzt schon bei Johannes. Ja. Also am Anfang ist eine Aussage, warum er diesen Brief schreibt oder eigentlich mit welchem Ziel er diesen Brief schreibt. Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch oder verkünden wir euch, geben wir euch in Botschaft, Form von Botschaft weiter, damit, jetzt haben wir eine Aussage, warum er den Brief geschrieben hat. Warum gibt er diese Sache in Botschaft, in Form von Botschaft schriftlich hier weiter? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also Johannes möchte, dass diese Christen, an die er hier schreibt, dass auch sie mit ihm und mit den anderen Aposteln, beziehungsweise mit den anderen Christen, die anderen Aposteln sind wahrscheinlich schon gestorben, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ja, aber wie kann man denn mit einem anderen Christen Gemeinschaft haben? Ja, nächstes, weiterlesen. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, das Anliegen von Johannes ist nicht nur einfach, dass die Christen mit ihm Gemeinschaft haben. Oh nein, das Anliegen ist, dass diese Christen dadurch, dass sie jetzt wieder mit dem Vater und mit dem Sohn Gemeinschaft haben, dass sie dadurch auch mit dem Johannes Gemeinschaft haben. Und er mit ihnen. Es geht in diesem Brief um das Ziel, dass die Christen, an die er hier schreibt, mit dem Vater und mit dem Sohn Gemeinschaft haben. Und er sagt, im Vers 4 sagt er noch was. Und dieses schreiben wir euch, damit unsere Freude voll sei. Unser aller Freude natürlich. Nicht nur die Freude von Johannes soll voll sein, sondern auch die Freude von den Lesern soll voll sein. Also das schreiben wir euch, damit wir uns alle freuen, damit unsere Freude voll sei. Es ist sehr wichtig hier. Freude. Freude ist das Ziel der Wege Gottes, hat irgendein Mann Gottes einmal gesagt. Freude ist das Ziel der Wege Gottes mit den Menschen. Gott möchte, dass wir uns freuen. Er selber ist ein fröhlicher Gott, ein glückseliger Gott. Und er möchte, dass seine Geschöpfe sich freuen. Und wenn wir Sünde tun und wenn wir in Sünde leben, was ist dann? Freuen wir uns dann? Puh. Wir wissen, wie es uns geht, wenn wir in Sünde leben, oder? Aber Gott will, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und mit dem Sohn und dadurch Freude haben. Und Johannes möchte das auch. Das ist ein Ziel, warum er den Brief schreibt. Ein anderes, warum er den Brief schreibt, lesen wir zum Schluss. In Kapitel 5, Vers 13. Dieses habe ich euch geschrieben. Mit welchem Ziel und Zweck? Dieses habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich weiß nicht, wie dieser Vers bei euch steht, aber bei mir steht er so. Dieses habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also bei mir steht das zweimal, an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Steht das bei euch auch so? Den meisten. Bei Schlachter hat er steht sicher so. Sogar bei Luther, ja, alte Luther auch, genau. Also, Johannes hat das geschrieben an diese Leute, die schon glauben, damit sie weiterhin glauben und damit sie Heilsgewissheit haben, damit sie wissen, dass sie ewiges Leben haben. Denn wenn eine falsche Lehre in Umlauf kommt, was passiert denn? Was passiert, wenn eine falsche Lehre in die Gemeinde kommt? Was passiert, was geschieht, wenn in einer Gruppe von Christen steht jemand auf und oder muss gar nicht aufstehen, von hinten herum, bringt eine neue Lehre und so eine falsche Lehre über Jesus Christus. Was passiert? Da werden die Leute unsicher. Dann werden sie ihres Heils nicht mehr sicher. Dann wissen sie nicht mehr aus noch ein. Und dann gibt es große Probleme. Und das war die Situation der Christen, an die der Johannes hier schreibt. Die haben große Probleme gehabt. Einige waren sich ihres Heils nicht mehr sicher, haben nicht gewusst, ob sie jetzt ewiges Leben haben, wenn sie so glauben. Und Johannes schreibt das, damit sie wissen, dass sie die an den Namen des Sohnes Gottes glauben, nicht nur die an Jesus glauben. Achtung, nicht an Jesus glauben. An den Namen des Sohnes Gottes. Natürlich ist Jesus Christus der Sohn Gottes. Aber er betont hier, dass es der Sohn Gottes ist, an den sie glauben müssen. Nicht an einen Mensch, Jesus. Sondern an den Menschen Jesus, der gleichzeitig der Sohn Gottes ist. Sehr wichtig. Und dann kriegt man Heilsgewissheit, oder? Wenn man an diesem Jesus sein Vertrauen setzt. Also das schreibt er uns hier, diese Dinge schreibt er also mit diesem Ziel, dass wir Heilsgewissheit haben und dass wir nicht sündigen. Kapitel 2, Vers 1, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, sagt er dort. Kapitel 2, Vers 1. Es gibt also eine Gefahr. Die Zeit ist um, aber vielleicht noch ein Gedanke für das, wie sagt man bei euch, als Nacht, wie sagt ihr, als Nacht? Wie nennt man das, was man noch kurz vorm Schlafengehen isst? Ein Nachtbonbon? Also, als Nachtbonbon, noch, aber dann Zähneputzen nicht vergessen. Aber bei diesem Nachtbonbon braucht ihr nicht Zähneputzen. Für die Nacht, überlegt euch mal in diesem Brief, wie oft da steht, in ihm bleiben. Oder überhaupt das Wort bleiben. Schaut mal das und unterstreicht das mal, ich lese das schnell durch, 10 Minuten lesen, aber immer das Wort bleiben unterstreichen. Und in ihm, das Wort in ihm und das Wort bleiben. Dann werdet ihr einiges merken. Und dann schaut euch die Verse an, wo das steht. Als alles andere bis morgen. Ja. Gut. Dann schließen wir hier und machen wir noch eine Gebetsgemeinschaft. Schließen wir das Gebet. Vielleicht können einige von uns beten und ich mache den Abschluss.
Ich habe
Amen.
Jesus, ich danke dafür, dass du der Sohn Gottes bist, der Verheißene. Danke, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir das ewige Leben, Herr, durch dich haben. Herr, danke, dass du ja, ein Ziel hast mit uns. Du willst uns zu vollkommen Freude bringen, Herr. Du möchtest, dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Du möchtest, ja, dass wir auch mit anderen Geschwistern Gemeinschaft haben, durch dich. Und Herr, du willst, dass wir an dich glauben. Und, ja, tu es in uns.
Amen. Und wir danken dir auch für die Zeit, die du uns schenkst. Herr, wir brauchen Licht von dir und dass du uns das Verständnis öffnest für die Schriften, so wie du das Verständnis bei den Emmaus-Jüngern geöffnet hast und wie du ihnen die Schriften geöffnet hast. Auch heute brauchen wir das von dir, Herr. Und wenn du es nicht tust, wird alles verschlossen bleiben. Aber danke, dass du uns die Schrift gegeben hast und danke, dass wir uns freuen dürfen auf dein Wort, wie einer, der große Schätze sammelt, wie einer, der ausgeht, um kostbare Dinge zu finden und Beute zu machen. Danke, Herr, dass du uns dieses herrliche Wort Gottes gegeben hast und jetzt auch speziell diesen Brief, der so in die Tiefe geht, von diesem Bruder, der so alt geworden ist und der so lange und mit so enger Gemeinschaft mit dir gelebt hat auf dieser Erde. Danke, Herr, für den Apostel Johannes und für das, was du durch ihn uns überlassen hast, zurückgelassen hast. Segne unsere Nacht und unser Denken, unser Reden, dass es vor dir wohlgefällig ist, Herr. Amen.